Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu Advance Football Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast mit mir, Joscha und Sakko. Wir sprechen fast wöchentlich über Themen rund um den Nachwuchsfußball, mal sehr theoretisch, mal ganz praktisch, auf jeden Fall immer sehr, sehr unterhaltsam. Sakko, schön, dass du auch wieder da bist.
Servus Josh und vielleicht gleich vorneweg. Letzte Folge wurde ja etwas intensiver und heißer diskutiert zwischen uns, was die Hörer da draußen verunsichert hat. Lieben sich denn Mama und Papa noch? Und ich kann sagen, ja, tun sie. Wir haben ja einen sehr, also irgendwie inhaltlich den Austausch gehabt. Vielleicht für die Leute, wir haben immer nach unserem Podcast, nach der Podcast-Aufzeichnung, die ja in der Regel Montag stattfindet, immer noch unseren Jour fix zu Themen, die Firma betreffen. Heißt, wir finden zumindest immer so eine Ebene, dass wir danach noch normal sprechen. Also das ist vielleicht mal für alle, die sich Sorgen machen, ob die Scheidung ins Haus steht, tut sie nicht. Ich glaube, wir beide brauchen mal so ein reinigendes Gewitter. Und wenn das dann auf inhaltlich konstruktiver Ebene passiert, macht es Spaß. Und ich fand auch, also wir sind ja auch letztes Mal rausgegangen aus der Folge und ich habe gesagt, hey, ich fand es richtig geil, dass wir ein bisschen Leben in der Bude war. Jetzt hast du in der Vorbereitung auf diesen Call aber zu Recht gesagt, vielleicht sind es die Leute nicht gewohnt von einem Podcast, wo es eigentlich um Wissensvermittlung geht, dass es da mal heißer hergeht. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir ab und zu mal so Folgen haben, wo wir uns einfach nicht einig werden und dadurch beide einen Standpunkt vertreten, weil, das zeigt sich ja an den Zuhörereinsendungen, die Leute sind ja entweder auch hin und her gerissen oder für das oder jenes gewesen. Und es ist vielleicht da ganz spannend, aber da hast du was vorbereitet.
Korrekt, denn wie versprochen beziehungsweise wie auch eingefordert gab es einige Rückmeldungen per Audiodatei und ganz generell nochmal der Hinweis für alle anderen, wenn ihr zu einem Thema nochmal was sagen möchtet, nochmal irgendwie einen Beitrag leisten möchtet, schickt uns eine Sprachnachricht per Mail oder per WhatsApp an die Firmenhandynummer, dann spielen wir das hier auch ab. Wir anonymisieren es natürlich und das haben wir auch in diesem Fall gemacht und zwar einmal von Martin und einmal von Stefan. Und ich spiele mal die erste Sprachnachricht ab. Es bezieht sich auf das Coaching-Modell von Sakko während eines Spiels. Aber darauf können wir ja gleich nochmal eingehen. Wir starten mit Stefan.
Ich wollte ganz kurz tatsächlich jetzt was zu dem Modell sagen. Oder auch wie ich es verstehen oder erweitern würde, was Sakko gesagt hat. Ich finde das von der Grundidee sehr gut. Würde das noch ein bisschen erweitern oder für unser Team abwandeln. Wir sind drei Trainer, haben es C-Jugend mittlerweile, haben es schon oft erlebt, dass in den engen, hitzigen Spielen dann plötzlich alle drei Handlungsanweisungen reinfeuern, weil wir selber unsere Emotionen nicht so im Griff haben. Haben das im Nachhinein auch schon öfters besprochen. Grundsätzlich eine Lösung von uns war klare Aufgaben verteilen im Trainerteam. Einer kümmert sich eher um die Auswechslung. Einer versucht, individuelle Gespräche mit den Spielern auf der Bank zu führen. Und nur einer gibt das Coaching Richtung Spielfeld. Jetzt eher wieder zurück zu dem Modell von Sakko. Ich persönlich finde es dann gut, weniger Anweisungen zu geben, wenn es eng, ohnehin eng und hektisch ist, also nicht das 11-0-Spiel, und dann in der Tat vielleicht auch wirklich mehr Instruktionen, aber wichtig ist nur das Wichtigste, das klar und deutlich schiebt man ein bisschen weiter raus in der Abwehr oder bei den Sechsern denkt an die Absicherung, wenn wir mit der Doppel-6 spielen. Nur einer schaltet sich offensiv ein, der andere sichert oder irgendwelche wirklich ganz klaren Instruktionen. Und ich wäre dann eher dabei, bei dem 11-0-Spiel zu fragen, was war denn gerade das Problem? Wieso hat er den Steckpass spielen können oder so? Und noch eine Ergänzung vielleicht. Wir waren viel im Foligno unterwegs oder in Fußball-5-Spielformen und kleinen Spielformen, wo ohnehin permanent rotiert wird. Da ist sowieso das Fragestellen nur individuell mit dem Spieler, der eh gerade draußen neben mir steht und nicht Richtung Spielfeld. Also tendenziell, gerade beim Großfeld kommt da noch hinzu, die hören dich eh nicht oder die verstehen eh dann was anderes, wenn sie am Ende des Platzes sind. Da sollte sowieso nur das Wichtigste rein.
So, erste Rückmeldung von Stefan Sacco, deine Gedanken dazu.
Ich finde das, wie sie es adaptiert haben, finde ich cool. Und ich glaube, jeder, der dann mal in Spielen, die eng sind oder aus anderen Gründen hitzig, weiß, dass es ja super schwierig ist, seine eigenen Emotionen dann an der Seitenlinie zu regulieren. Und wenn man dann auch noch so planvoll vorgehen soll, wie in diesem Modell da von mir beschrieben, zu sagen, okay, ich habe einen gedanklichen Regler, dass hitziges, intensives Spiel eher instruktives Coaching ist, das, was hier beschrieben wurde als, hey, du musst ein bisschen breiter stehen oder du musst ein bisschen höher, also Hilfestellungen, die sehr konkret sind, die wenig kognitive Kapazität fressen, sondern einfach gemacht werden können, um dadurch zu helfen. Aber wenn das nicht immer geht, diesen Regler quasi bewusst zu verschieben, und er beschreibt das, finde ich, sehr schön in der Situation, dass dann alle drei Trainer halt einfach Gas geben am Spielfeldrand und dann Aufgaben zu verteilen. Das reduziert ja den Load, dem jeder ausgesetzt ist, nochmal extrem und reduziert die Komplexität, die jeder Trainer da erfährt und kann sich auf eine Sache konzentrieren. Und ich glaube, das hilft sehr. Und am Ende des Tages hilft es den Spielerinnen und Spielern sehr. Deswegen finde ich diese Anpassung super und ja, kann mir vorstellen, dass sie da positive Erfahrungen mit sammeln.
Ich bin da prinzipiell auch dabei. Ich habe jetzt gerade mir überlegt, ob wohl jedes Mal, wenn sie 11-0 führen, er anfängt oder sie anfangen, ihre Spieler irgendwelche Fragen zu stellen. Da wäre ich dann tatsächlich kein Freund davon, sondern ich glaube, man kann eine gute Spielleistung auch einfach mal laufen lassen und muss nicht immer dem Gedanken verfallen, explizite Inhalte mit reinzugeben von der Seitenlinie. Also wenn es mal gut läuft und wenn es auch nur 3 oder 4-0 steht, kann ich auch mal ein Spiel einfach gar nichts machen und mal keine Inhalte mit reingeben. Ich glaube, dann neigt man als Trainer immer dazu, mehr ist besser, dem Prinzip zu folgen. Und ich glaube, es wäre da durchaus sinnvoll, ohne jetzt zu wissen, ob es Stefan tatsächlich mit seinem Team immer macht, da manchmal sich auch zurückzunehmen.
Ja, das ist auch ein Satz, den ich mal gehört hatte. Den finde ich in dem Zusammenhang auch ganz gut. Da ging es darum, das Spiel am Wochenende ist nicht die Überprüfung der Trainingswoche, sondern die Verlängerung der Trainingswoche. Also es ist eben diese, wir nennen es ja auch, es ist einfach eine andersartige Trainingseinheit am Wochenende. Aber da geht es ja nicht darum, dass wir dann das zeigen, was wir trainiert haben im Nachwuchsbereich. Also dafür sind die Ergebnisse einfach zu egal. Sondern wir können dieses zusätzliche Training nutzen, um weitere und neue Dinge zu lernen. Und in dem Fall kann ich eben meine 90 Minuten Training nicht planen, sondern die sind mir vorgegeben, nämlich eine Spielform zu spielen. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann nimmt es auch ein bisschen Druck. Also dann muss ich nicht alle Inhalte aus der Trainingswoche reinprügeln und sagen, wir haben das doch die ganze Woche trainiert, was ist denn nur los? Sondern da auch etwas entspannter rangehen zu können und zu sagen, okay, wir lernen die Dinge, die wir vielleicht in der Woche fokussiert haben oder als Schwerpunktthemen gesetzt haben, lernen wir jetzt nochmal in einem anderen Setting. Und das, glaube ich, könnte auch nochmal etwas Druck rausnehmen, den man sich selber macht.
Wir haben auch noch eine zweite Einsendung bekommen. Ich spiele sie mal ab.
Herr Sacco und die Joscha hatten ja in ihrem kleinen Disput in ihrem Podcast darum gebeten, mal eine Sprachnachricht abzulassen zum Thema Coaching, was Sacco da angesprochen hat. Also zu einem gewissen Grad kann ich mir das vorstellen und ja, unabsichtlich habe ich das tatsächlich selber schon mal gemacht. In einem Pokalspiel, das für uns relativ klar und deutlich ausging und sehr einfach war, hatten wir vor dem Spiel ja schon ausgemacht, dass wir versuchen, möglichst schnell flach über die Mittellinie hinauszuspielen, sobald der Torspieler den Ball hat. Und ich habe dann einfach mal angefangen, jedes Mal, wenn er ihn hatte, von 10 runter zu zählen, um da noch ein bisschen von außen mehr Druck raus reinzubekommen, den die Jungs vom Gegner nicht bekommen haben. Und das hat zumindest an der Stelle, also den Torspieler in ein, zwei Situationen schon so weit verunsichert, dass er da ein bisschen ins Schwitzen gekommen ist. Also von daher glaube ich schon, dass man Unterschiede in seinem Coaching-Verhalten machen kann, je nachdem, wie das Spiel geht. Weil ich glaube schon, dass es schwierig ist, wenn man total überfordert ist, also genau das Gegenteil von dem, was wir erlebt haben, da sinnvolle Dinge noch dazu zu geben, die es den Jungs dann nur aufgrund von dessen, was ich sage, irgendwie leichter zu machen. Also ich glaube, schwerer machen geht da schon, aber leichter machen fällt mir, wenn man da jetzt lange drüber nachgedacht hat, nicht so viel ein. Bis dann, ciao, ciao.
Okay, da würde ich gleich mal drauf eingehen, weil ich habe mir bei der einen oder anderen Einsendung auch gedacht, ob ich nicht etwas missverständlich formuliert habe. Weil für mich ging es ja darum zu sagen, je intensiver das Spiel, desto instruktiver mein Coaching. Also was Martin hier beschreibt, ist ja am Wochenende dann dieses Spiel zu haben, das in Anführungszeichen zu einfach ist und ich dadurch jetzt versuche, irgendwie von außen das Spiel wieder schwerer zu gestalten für die Mannschaft. Das ist eigentlich wie so Provokationsregeln, wenn wir irgendwie in der Spielform sind. Also das finde ich vom Gedanken her eigentlich clever. Dadurch können wir nämlich bestimmte Verhaltensweisen vielleicht einschränken, die dafür sorgen, dass wir hier sehr einfach irgendwie zum Sieg kommen. Ich bin aber auch bei dir, zu sagen, dass man das nicht überstrapazieren sollte. Wenn ich mal 6-0 gewinne, dann gewinne ich 6-0. Also wenn ich 6-0 besser bin in diesem Spiel als der Gegner, dann ist es doch auch mal in Ordnung. Wir müssen doch dann nicht immer danach gucken, dass das möglichst eng und knapp und alles ist. Aber das dosiert einzusetzen, finde ich eine coole Lösung. Er spricht ja von diesen Key-Events, die wir da definiert hatten, auch mal in einer Webinarreihe. Also wie kann ich so Key-Events für meine Mannschaft festlegen, die meine Art und Weise des Spiels auf den Platz bringen und einfacher vermittelbar machen, auch an die Kids. Und dann aber dieses Thema, was er zum Schluss fragt, ihm fällt auf die Schnelle nichts ein, wie man es leichter machen kann. Und mir geht's da um sowas wie Gegner sehen, innen stehen. Das ist ja für uns so ein konkreter Coaching-Begriff, vor allem für die Spieler, die so ein bisschen abseits, also die verteidigen, aber nicht in Ballnähe sind, sondern eher weiter hinten. Heißt, unser Stürmer läuft vorne an. Aber ich als Innenverteidiger stehe neben dem Stürmer des Gegners. Und da ist ja für mich eigentlich die beste Position auf der inneren Linie zwischen Gegner und eigenem Tor. Dann habe ich immer den kürzesten Weg zum Tor und kann eben so lange Bälle, die drüber gehen und so weiter, ablaufen. Oder auch eine seitliche Position einzunehmen. Also seitlich zu stehen, damit ich den tiefen Laufweg schneller aufnehmen kann. Und sowas kann ich während des Spiels reinrufen, weil die Kids das dann auch im Eifer des Gefechts halt vergessen. Und jetzt kommt dieser lange Ball, vielleicht kommt er auch regelmäßig. Und mein Spieler hat aber, oder Spielerin, hat aber keine Möglichkeit, irgendwas dagegen zu setzen, weil ihm aktuell die Strategie fehlt, zu sagen, wie unterbinde ich denn diesen langen Ball und dieses Überlaufenwerden von dem Gegenspieler, der vielleicht schneller ist als ich. Und anstatt sie jetzt in diesem Stress auszusetzen und zu sagen, naja, find deine Lösung schon irgendwie selbst, weil das wird in diesem Spiel mir nicht passieren, er ist dann 3 Gegentoren schuld und danach todtraurig, da hat der Lerneffekt ist gleich zero, dann helfe ich ihm im Spiel und sage, hey, innen stehen. Hey, steh zwischen Gegner und eigenem Tor. Seitliche Stellung. Und ich muss das vielleicht im Spiel 5, 6, 7 Mal sagen, weil er einfach nicht dran denkt. Und durch dieses sehr instruktive Coaching, das er innerhalb von 3 Sekunden versteht und direkt eine Handlung auslöst, nämlich er geht 2 Schritte zurück, ist er in einer besseren Spielsituation, um die Situation zu lösen, die der da vorausgesetzt ist, also die ihm vorgesetzt wurde. Nämlich, ich habe einen Stürmer, der vielleicht schneller ist und Gegner, der ab und zu einen langen Ball spielt und ich habe keine Möglichkeit, das zu verteidigen. Und das ist der Gedanke gewesen. Also in dem Fall sage ich ihm ganz genau, wo er sich positionieren soll und erinnere ihn während des Spiels mehrfach daran, dass er das tut, weil das bringt ihn in eine lösbarere Situation. Das war der Gedanke und vielleicht auch um die Frage, die Martin zum Schluss aufwirft, nämlich, was kann das denn für Coaching sein, was es leichter macht, würde ich sagen, genau sowas. Also vor allem viel, was in Richtung Positionierung auf dem Spielfeld angeht, sowohl von der Körperposition, also wie ich stehe, wie dann auch von der geografischen Position quasi auf dem Feld, weiter rechts, links, vorne, hinten.
Dem kann ich nichts hinzufügen, Außer vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr da zu den anderen Themen auch Sachen habt, die ihr gerne loswerden möchtet, wir nehmen das immer wieder gerne auf. Wir können nicht alle Einsendungen immer aufgreifen, das würde den Rahmen sprengen. Vielleicht machen wir mal eine dezidierte Feedback- bzw. Fragenfolge. Mittlerweile kriegen wir nämlich so viele Sachen, dass sich das durchaus mal lohnen würde. Kleiner Einschub, weil Sakko jetzt schon ein paar Mal über das Thema Codewörter und Coaching, wann coache ich wie, wo, was, gesprochen hat. Wir haben ja seit ein paar Wochen unseren Shop online und dort findet ihr neben dem Trainingskatalog, also alle unsere Übungen in einem wetterfesten A6-Format, das ihr euch in die Hosentasche stecken könnt, findet ihr da auch Webinare und Fortbildungsreihen. Unter anderem zum Thema Wettkampf. Vor allem in der U10 bis U13, also wie gehe ich diesen Wettkampf an, wie coache ich innerhalb des Wettkampfs, wie mache ich aber auch Ansprachen innerhalb des Wettkampfs. Und unser neuestes Webinar, das ihr euch jetzt im Nachgang angucken könnt, beziehungsweise es sind immer mehrere Webinare hintereinander geschaltet, ist zum Thema Spielanalyse. Und da geht es nicht darum, wie ihr euch eine 15.000 Euro Kamera organisiert und diese ideal ausrichtet, sondern wie analysiere ich ein Spiel an der Seitenlinie und schließe dann Rückschlüsse für mein eigenes Training beziehungsweise für den nächsten Wettkampf aus. Also wenn ihr da Lust drauf habt, schaut gerne mal in den Shop, shop.advance.football. Ich packe es auch nochmal in die Shownotes. Gibt es viele spannende Sachen und nächste Woche, übernächste Woche spätestens, auch ein neues, cooles Produkt, was sich sehr gut als Weihnachtsgeschenk eignet. Sogenannte Spielkarten von uns, aber dazu in der nächsten oder übernächsten Podcast-Folge mehr. So, sag mal, jetzt starten wir mal mit der neuen Folge. 17 Minuten sind schon rum. Ich fange mit meinem Thema an. Ich war letzte Woche unterwegs bei einem Verein für 2 Tage und habe dort im Training hospitiert, einen kleinen Workshop gemacht und auch ein Demo-Training. Und es ist für uns ein recht besonderer Verein, weil die schon sehr, sehr lange mit dabei sind und auch der ganze Verein oder die ganze Jugendabteilung sich nicht unserem Konzept, weil wir verkaufen kein Konzept, sondern der Art und Weise, wie wir Jugendfußball oder Kinderfußball denken, verschrieben hat. Also man läuft da auf dem Platz und es wird überall Funinho gespielt, überall sind Fangspiele zu sehen, überall sind Torschussrundläufe zu sehen, irgendwelche Chaos-Spielformen. Also wenn man sich unsere Plattform ein bisschen anguckt und dann zu diesem Verein geht, dann ist das eigentlich so eine Blaupause dafür, wie so ein Kinder- und Jugendfußballtraining laufen sollte. Und wirklich von der F-Jugend, wo 2 Trainerpapas am Start waren, bis zur E2, wo 2 jüngere Papas auch noch dabei waren, bis hoch zur PA-Jugend, die dann das PSW-Einlaufen gespielt haben, dieses 3-gegen-2 auf 4-gegen-3, glaube ich. Es war richtig, richtig cool. Man hat es einfach gemerkt, wie hoch diese Dynamik in dem Training war, wie kurz die Standzeiten war, wie klein die Trainingsgruppen waren. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich hatte dort auch 2 neue Dinge gelernt, nämlich das erste, das möchte ich euch nicht vorenthalten, sogenannte Mini-Hütchen habe ich dort zum ersten Mal gesehen. Die sind wohl vom Rugby. Wir verdienen an dem Link, den ich in die Shownotes packe, nichts, aber das sind so mini-kleine Hütchen, die sind nochmal, ich würde sagen, ein Drittel so klein wie die kleinen Hütchen, die man kennt. Schaut ihr euch mal an, vor allem für den Bambini-Bereich oder für den F-Jugend-Bereich sind das ganz spannende Markierungshütchen. Die packe ich mit rein. Aber das Zweite, was ich tatsächlich viel praktischer dann auch fand, das war bei der E2 bei denen. Es war schon eine Viertelstunde vorher, war schon alles aufgebaut und die Trainer standen beide an der Seite und haben quasi gewartet, bis die Jungs nach und nach eingetrudelt sind und haben den Hallo gesagt. Die Jungs kamen auch mit Handschlag in die Augen gucken, hi Trainer, bin da. Und die haben Chaosball gespielt zum Start des Trainings, die Trainer. Und die waren so clever und haben beim Hallo sagen, haben die denen schon die Leibchenfarbe einfach in die Hand gedrückt und die Jungs haben ihre Tummelphase, also die letzten Viertelstunde oder die letzte Viertelstunde, bevor es losgegangen ist, haben die schon mit den Leibchen verbracht, sozusagen, haben die schon angezogen, sodass die wirklich Punkt 17 Uhr mit Chaosball starten konnten und nicht irgendwie noch ewig lang Leibchen, hier, du ziehst das an, du ziehst das an. Und das war was, das ich bisher auch noch nicht gemacht habe. Weil bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich halt, wenn ich eine Übungsform hatte oder eine Spielform zum Start, dass ich die Leibchen in die jeweiligen Ecken verteilt habe und die Kinder sich das noch anziehen mussten. Und es war nochmal ein Trainingseffizienzsteigerer, den ich so nicht kannte. Ich weiß nicht, Sakko, ob du das schon mal gesehen hast, dass man quasi beim Hallo sagen schon überlegt, okay, mit was für Mannschaften spiele ich die erste Form und man dann gleich die Leibchen verteilt.
Ja, nee, habe ich auch noch nicht gehört. Finde ich aber eine coole Lösung. Also warum nicht? Also warum warten, bis ich die alle zusammenhole, dann Mannschaften verteilt, dann habe ich noch die Diskussion, nee, warum, und ich will aber mit dem, und das hast du ja alles dann einfach nicht mehr. Finde ich super.
Weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, der einfach ein sehr, sehr großer Faktor ist, was die Dynamik in dem Training angeht, ist das Thema Trinkpausen. Ja, auch bei allen Mannschaften dort konsequent umgesetzt, die Trinkflaschen werden von Übung zu Übung mitgenommen, beziehungsweise sind direkt an der Übung dran. Es gab sogar eine Mannschaft, da ist unser Modell, unser Eishockey-Modell umgesetzt worden. Die Jungs gehen einfach selbstständig zum Trinken. Ich musste als Trainer, das war auch dann witzigerweise die Demo-Truppe, die ich hatte, ich musste dann als Trainer auch gar nichts mehr sagen, sondern während meiner Übung mit dieser D-Jugend sind die einfach während der 1-gegen-1-Form, wenn es gerade gepasst hat, haben die kurz was getrunken, haben sich wieder angestellt und weiter ging's. Sehr, sehr geil in der Effizienz. Aber es gab auch einen kleinen Wermutstropfen, aber das lag nicht an dem Verein, bei dem ich war, sondern es lag am Nachbarverein. Sind wohl 3 oder 4 Vereine auf 3 oder 4 Kunstrasen in Summe. Und bei dem Nachbarverein habe ich Training gesehen, das ich in der Qualität und in der bodenlosen Qualität tatsächlich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und das ging los bei einer C-Jugend, wo der Trainer fast handgreiflich geworden ist gegenüber einem Spieler, der keine Liegestütze machen wollte, die er ihm auferlegt hatte, wo ich kurz dachte, okay, jetzt packt er gleich die Rückhandschelle aus. Ging dann am nächsten Tag weiter bei einer Mädelsgruppe, alle F-E-Jugend maximal, 30 Stück, die die ersten 45 Minuten des Trainings, ich habe auf die Uhr geguckt, keinen Ball oder irgendwas mit Fußball gemacht haben, sondern Runden gelaufen sind, ja, 9-jährige Mädels, oder irgendwas in der Koordinationsleiter gemacht haben, während die Trainerin nebendran am Handy telefoniert hat und rumgeblafft hat. Da, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich bin mir schon bewusst, dass es noch sehr, sehr viel Arbeit im Fußball Deutschland gibt. Ich habe mich dann aber gefragt, wie geht man da jetzt als Trainer, sei es im eigenen Verein, wenn das passieren würde, aber auch im Nachbarverein, wenn man es quasi unmittelbar mitbekommt, wie geht man damit um? Und ich bin ehrlich gesagt zu keiner Lösung gekommen. Ich war kurz dafür rüberzugehen und einmal den Dampf reinzulassen. Habe mich dann aber entgegen entschieden. Sakko, wie würdest du das denn tatsächlich machen, wenn du so ein krasses Fehlverhalten augenscheinlich sehen würdest bei einer Trainingsgruppe, die nebendran ist und das sich auch wiederholt? Also wurde mir dann bestätigt von den Leuten, die da vor Ort sind, das ist jedes Training so beschissen.
Und in welcher Rolle bin ich in diesem Gedankenspiel? Also ist es ein Trainerkollege, Trainer?
Du hast keinen Bezug dazu. Also du bist weder der Trainer der Mannschaft, noch bist du irgendwie...
Aber sind die bei mir aus dem Verein?
Nee, in dem Fall waren sie nicht aus dem Verein, aber du kannst ja 2 Beispiele machen. Einmal du bist im Verein und einmal du bist nicht im Verein.
Okay, wenn ich nicht im Verein bin, würde ich die Spieler und Eltern abzwacken auf dem Parkplatz, Gespräche führen und neue Vereinsmitglieder akquirieren.
Habe ich auch gesagt.
ja, keine Ahnung, ich würde ja irgendwie meiner Verantwortung vielleicht da auch sogar gerecht werden, wenn ich das tue. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich trainiere ja ehrenamtlich jetzt diese Mannschaft hier, jetzt zufällig in diesem Verein, weil mein Kind halt da ist oder weil ich jetzt hier Trainer bin, aus welchen Gründen auch immer. Glaube ich, spricht nichts dagegen, also wenn es so ein Missstand ist, hinzugehen und sagen, Leute, ist das normal? Ist das so wie, also lebt ihr das bei euch im Verein so? Also auch die Eltern zu fragen. Ich glaube, das könnte ich mir irgendwann nicht mehr verkneifen. Also es ist vielleicht nicht die allerfeinste englische Art, aber ich glaube, so moralisch könnte ich es vertreten in dem Fall. Das ist was anderes, als wenn die ordentliches Training machen und ich den Besten quasi abgraben will für meine Mannschaft. Das halte ich für Schwachsinn. Aber da könnte ich mir das vorstellen. Ich glaube, ein Gespräch mit so Leuten macht gar keinen Sinn. Also ich sehe es auch nicht als meine Verantwortung, das zu tun. Ich finde es schade für den Fußballnachwuchs, weil die werden alle aufhören. Also auch von den Mädels werden wahrscheinlich nicht viele übrig bleiben, wenn Training so abläuft. Ich setze mal einfach voraus, dass es nicht so viel Spaß gemacht hat. Also es kann ja sein, dass die super gerne laufen und alle irgendwie nebenbei noch im Leichtathletikverein sind und deswegen das cool finden. Aber so wie du es beschrieben hast, das ist ja eher nicht der Fall. Deswegen, also ich würde mir meine Kraft und Energie sparen, in einem anderen Verein da versuchen, die Arbeit zu optimieren. Und wenn es jetzt bei mir im Club ist, da ist es ja tatsächlich ein bisschen komplexer. Also da geht ja meine Verantwortung schon auch über meine eigene Mannschaft hinweg. Zumindest glaube ich, dass es in den allermeisten Fällen so ist, dass die Leute sagen, wir wollen hier bei uns im Verein gute Arbeit machen. Und so Fragen habe ich auch schon häufiger bekommen. Also es war schon häufiger Thema, was mache ich denn, wenn andere Trainer sich partout dagegen wehren? Und ich bin mittlerweile so, dass ich sage, das Gespräch kannst du dir sparen. Also als E-Jugendtrainer zum D-Jugend- oder C-Jugendtrainer zu gehen und dem zu sagen, dass sein Training nicht gut ist, das löst kein einziges Problem. Dahin fühlt sich auf den Schlips getreten. Und da ist ja die Antwort dann auch klar, kümmere dich doch um dein Zeug. Ich würde da immer quasi versuchen, über Transparenz und Regeln so ein Verhalten einzudämmen. Weil ich habe, in den allermeisten Fällen habe ich kein Recht auf meiner Seite zu sagen, dass sein Training nicht gut ist. Wenn er einläuft, dann läuft er halt mit den, also lässt er die Kids halt einlaufen. Wenn er die anschreit, dann schreit er die halt an. Also das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Weißt du, da fehlt so ein bisschen der gemeinsame Nenner. Und deswegen würde ich immer lieber den Weg wählen über den Verantwortlichen, das ist oft der Jugendleiter, zu sagen, hey, wollen wir eigentlich mal so 5, 6 Regeln festhalten, was Verhalten von uns Trainern angeht. Viele Vereine haben ja auch schon so ein Konzept. Und dass es dann bei der nächsten Trainersitzung besprochen wird und dann heißt es dann, hey, wir haben uns darauf geeinigt, was es nicht mehr geben soll in Zukunft, ist, dass man halt Kinder anschreit, dass man ein Einlaufen macht zu Trainingsbeginn und wir wollen mindestens 80% der Trainingszeit mit Ball verbringen. So, und jetzt habe ich das Recht auf meiner Seite, quasi beim nächsten Training, wo ich das sehe, entweder danach, im besten Fall danach, weil während des Trainings, glaube ich, finde ich eh keine Lösung mit dem anderen, hinzugehen und zu sagen, du, mir ist aufgefallen, du hast halt immer wieder, bist so laut geworden bei den Kindern. Wir haben jetzt ja gesagt, dass wir das ja nicht mehr machen. Wir wollen es ja nicht. Also die Jugendleitung hat es ja vorgestellt, das neue Konzept. Woran liegt denn das, dass du da laut werden musst? Was ist denn da das Problem? Und dann, glaube ich, habe ich einen anderen Zugang, um so ein Problem zu erörtern, als ich gehe mit meiner Meinung gegen jemanden, der in der Regel auch noch ein Dickkopf ist und versuche, den von was anderem zu überzeugen, weil das, glaube ich, funktioniert nicht.
Wärst du radikaler, oder? Nee, ich gehe bei allen Sachen mit, obwohl ich bei diesem krassen Fehlverhalten, wo es eine Form der Gewalt ist, und das war's, auch wenn er nicht physisch Gewalt angewendet hat, der eine Trainer, war es eine Form der Gewalt, bin ich schon der Meinung, dass man da akut dazwischen gehen kann.
Ja, aber ja, ich weiß, also ich verstehe total die Intention, aber ich denke mir, verhilft es zur Deeskalation oder wird es nicht sogar noch schlimmer dadurch?
Schlimmer wird es nicht. Ich glaube, es wird das Ding nicht lösen, per se. So. Aber es ist ein erster Schritt. Und wenn ich sehe, dass es auf der anderen Platzhälfte sozusagen in diese eine Richtung geht, dann, wenn ich wüsste, der Jugendleiter steht irgendwo in der Nähe oder ist in der Geschäftsstelle, dann würde ich den ansprechen und sagen, guck mal raus bitte und ordne den mal wieder ein. Oder ich würde vielleicht sogar die Eltern irgendwie dieser Mannschaft hingehen und fragen, ob das so in Ordnung ist, dass die irgendwie eingreifen, weil was ja immer das Absurde ist, also, dass ein Trainer oder ein Mensch sich daneben benimmt, ist schön und gut. Ich frage mich halt immer, wie kann es denn sein als Elternteil, dass ich bewusst meinem minderjährigen Kind, zweimal, dreimal die Woche so einem Umfeld aussetze. Und es ist ja nicht so wie in der Schule, wo ich keinen Einblick habe und wo im Klassenzimmer keine Ahnung, was passiert, sondern ist halt auf dem Fußballplatz, wo jeder zugucken kann, wie Kinder gedemütigt oder angeschrien oder sonst irgendwas werden. Ist ja völlig absurd.
Ja, den Gedanken hattest du ja geäußert, kurz nachdem du es auch gesehen hast. Und das fand ich auch irgendwie einen guten Punkt, da habe ich nicht so drüber nachgedacht, weil ich hier immer dann so aus Organisationssicht denke und Jugendleitung, andere Trainer, bla. Aber du hast ja tatsächlich noch irgendwie die Erziehungsberechtigten, die da im Zweifelsfall nebendran stehen. Oder sich zumindest, und ich glaube, das gehört auch zur Pflicht eines Elternteils dann dazu, sich halt anschauen, in welches Umfeld ich das Kind dann übergebe. Und da dann was zu tun. Also ich muss ja konkret handeln. Und das kann im ersten Moment ein Gespräch mit dem Trainer sein, dass ich äußere, dass ich sowas nicht gut finde. Jetzt wird er sich in vielen Fällen querstellen, dann ist der zweite Weg über den Verein. Das da gehört es dann hin. Und der dritte Schritt ist dann zu sagen, okay, dann gehe ich zum Verein 5 Meter nebendran, weil die gehen super mit ihren Kindern um. Da fühle ich mich wohler. Ist ja eigentlich kein Stress.
Nichtsdestotrotz war es ein erfolgreicher Trip und ich kann alle Vereine nur nochmal ermutigen, macht im Jugendbereich diesen Wechsel auf einheitliche Übungs- und Spielformen, die er anbringt, einheitliche Abläufe. Dieser Verein ist jetzt so weit, dass die einfach platzen, also die haben Aufnahmestopp in vielen Jugenden, die können es nicht mehr leisten. Und ihr kommt da auf den Platz und da ist so eine Dynamik und da ist so ein Spaß auf dem Gelände, wie man sich es eigentlich nur wünschen möchte. Deshalb hier nochmal die Bestätigung, wenn ihr da Unterstützung braucht, meldet euch bei uns. Für Vereine ist die Plattform ja sowieso kostenlos und wir helfen euch da auch gerne irgendwie darüber hinaus noch, das in euren Trainingsalltag reinzubringen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erfahrung und ein sehr, sehr interessanter Trip mal wieder für mich. Sakko, was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
Ich, ich habe einen Gedanken verfolgt, der bei mir auf LinkedIn getriggert wurde. Das Thema geht jetzt vor allem, betrifft es Breitensportvereine und das leidige Thema der Ehrenamtsgewinnung. Also entweder Trainer oder in dem Fall sind es konkret die Eltern, die irgendwie mithelfen sollen. Dass da alle mal mit anpacken und ein bisschen etwas tun, damit wir überhaupt unseren Betrieb aufrechterhalten können oder noch Potenzial haben, uns weiterzuentwickeln. Da möchte ich auch dann das Shoutout geben an Ralf Landwehr. Ich lese kurz vor, wer Ralf Landwehr ist für die Zuhörer. Ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Südwestfalen. Er ist spezialisiert auf anwendungsorientierte Fragestellungen aus dem Bereich Führung, Kultur, Strategie. Postet viel zum Bereich so Leadership. Und da ging es darum, dass jemand anderes einen Beitrag hatte zum Thema, die haben wie so eine Tagung gehabt, dann durften verschiedene Referenten auf die Bühne und dann waren es irgendwie von 10 Referenten waren 8 oder 9 Männer. Und nur 1 oder 2 Frauen. Und dann war ein kritischer Kommentar darunter, hier geht es so um New Work Themen und wie verändert sich denn eigentlich die Arbeitswelt in Zukunft und was müssen wir denn tun, auch so Gender Pay Gap und alles mögliche in diese Richtung. Die Veranstalter dieses Events haben sich so ein bisschen gewehrt mit den Worten, wir haben 6 Monate lang haben wir versucht, Referenten für dieses Event zu akquirieren. Wir haben alle bei uns angesprochen, sowohl Männer als auch Frauen. Wir haben 40% Frauenquote im Unternehmen. Es hat sich einfach niemand gemeldet. Und deswegen ist das Teilnehmerfeld so, wie es ist. Daraufhin hat Ralf Landwehr eben kommentiert, dass es nicht untypisch sei, dass es dazu auch Studien gibt quasi, wenn ich dann in die Runde frage von 10 Personen, wo 5 Frauen, 5 Männer sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich deutlich mehr Männer als Frauen aktiv melden, einfach gegeben, ja. So, das ist mal grundsätzlich der Fall, weil dann, ich weiß nicht, tendenziell, weil Frauen Selbstzweifel dann größer sind oder die Angst, sowas nicht zu können oder auch in der Vergangenheit wenig Chancen gehabt zu haben, überhaupt Fähigkeiten in diese Richtung zu entwickeln. Das löst sich auf, wenn mit einem Opt-out anstelle eines Opt-ins gearbeitet wird. Und das fand ich spannend. Da ging es nämlich darum, dass wenn ich die Leute einteile, diese 5 Referentinnen haben diese Slots und diese 5 Referenten haben diese Slots, dass dann dieses aktive "Ich möchte aber nicht" sich extrem abschwächt. Das ging die Diskussion dann ein bisschen weiter, ob das nicht auch ein Stück weit zu übergriffig ist, wenn ich jemand sage, du musst das machen, obwohl er sich in der Rolle nicht wohlfühlt und so. Darum möchte ich aber gar nicht eingehen, weil der Gedanke kam mir dann sozusagen, hey, funktioniert es nicht im Breitensport auch? Also anstatt in die WhatsApp-Gruppe zu schreiben, wer könnte sich denn vorstellen, da zu helfen, und keine Sau meldet sich, habe ich von Anfang an ja eine Liste an Eltern, also ich weiß ja, wer meine Kinder sind, und die Eltern sind ja in der Regel auch Vereinsmitglied, ja, weil es Familienmitgliedschaften sind, und ich teile die ein. hey, in der E-Jugend, ich habe 12 Kinder, ich habe 24 Elternteile. Das sind die Dienste übers Jahr verteilt. Hier findet ihr die Excel. Ich habe alles gleich verteilt für jeden. Jeder hat dieses Jahr 2 Dienste. Bitte, falls ihr an dem Dienst nicht könnt, tauschen mit jemand anderem oder für Ersatz sorgen. Fertig. Jetzt ist nämlich der Schritt des Opt-outs quasi so groß, ich muss ja in die Gruppe schreiben, hallo, ich kann in 2 Wochen nicht helfen. Ja, okay, und wer macht's dann für dich? Hast du mit den anderen gesprochen, wer dich dafür tritt? Muss ich noch machen. Okay. Ich finde, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, das Thema umzudrehen und nicht ständig hinterher zu rennen den Leuten und sie zu bitten, etwas zu tun. Nee, es ist Standard, dass jeder etwas tut. Hier habt ihr die Liste. Let's go. Was denkst du?
Geht so ein bisschen in die Richtung, die mir der Verein, wo ich letzte Woche war, ich glaube, die C-Jugend war es oder die B-Jugend. Eins von beiden. Die haben bei ihrer Spieler-App haben die einfach alle Spieler und Spielerinnen auf zugesagt für jedes Training umgestellt. Und weil die es nicht hinbekommen haben und das viele Leute ja nicht hinbekommen, sozusagen zuzusagen, was sie aber hinbekommen, ist eben abzusagen. So, sich wieder auszutragen. Und die gehen quasi immer davon aus, naja, wir sind 20, nee, sind deutlich mehr, sind 60 C-Jugendliche. Und wir wissen, die haben wir auf dem Blatt Papier und die kommen alle und jetzt muss ich mich proaktiv sozusagen austragen, damit ich nicht zum Training komme. Das geht ja in eine ähnliche Richtung.
Ich finde den positiven Druck, den es erzeugt, finde ich super. Also jetzt auch wenn ich an dieses Alter denke und dem fällt jetzt 2-3 Stunden vor Training vielleicht ein, na fuck, ich habe vergessen abzusagen. Wobei es aber heißt, mindestens einen Tag davor oder sowas halt absagen. Und ich will nur absagen, weil ich keinen Bock habe. Ist vielleicht der Schritt dann, so kurzfristig abzusagen, obwohl es eigentlich ja nicht erlaubt ist, nur weil ich keine Lust habe, ist vielleicht noch größer. Und dann sage ich lieber, ja, mein Gott, dann gehe ich halt hin. Und glaube, so ein Konstrukt ist super hilfreich. Finde ich cool, also die Idee mit der Liste.
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich da einen Denkfehler habe oder in der falschen Richtung unterwegs, aber mit Quoten ist es ja ähnlich. Also ich möchte mich jetzt nicht in irgendwie Frauenquoten oder sonst irgendwelche Sachen reinquatschen, aber ich nehme ein anderes Beispiel. Wenn ich mir als Fußballverein, jetzt als professioneller Fußballverein, Übernahmequoten zum Beispiel festschreibe oder bestimmte Anzahl an Spiel- oder Trainingsminuten, die jüngere Spieler im älteren Jahrgang oder bei den Profis oder in der ersten Mannschaft absolvieren müssen. Wenn ich mir das festschreibe, könnte ich mir vorstellen, ist das auch ein Shift im Mindset, weil was passiert dann? Ich muss halt diese, weiß ich nicht, 18 Spielbeteiligungen meiner A-Jugendspieler in der ersten Mannschaft, muss ich diese Saison über voll machen, ist natürlich eine andere Herangehensweise, wie zu sagen, ja, jetzt schauen wir mal, wie oft der A-Jugendliche bei mir in der ersten Mannschaft über die Saison spielt. Also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Podcast schon mal darüber gesprochen habe. Ist ja was, das wir auch bei den Bundesligisten öfter propagieren. Andere Vereine haben das auch gemacht eine Zeit lang. Ajax Amsterdam war so ein Beispiel. Die hatten eben als Regel, dass die U19-Spieler, dass 5 dieser U19-Spieler im Laufe der Saison bei der zweiten Mannschaft eingesetzt werden müssen. Und einer dieser Spieler muss bei den Profis eingesetzt werden. Das waren fixe Quoten bei denen. Und dadurch haben es Spieler quasi geschafft, die es nie geschafft hätten, weil vielleicht der erste Eindruck gewesen wäre, nee, reicht nicht. Dann gebe ich denen aber die Möglichkeit dieser Spielzeiten und des Debütierens und stelle dann fest, okay, Moment mal, das haut ja doch ganz gut hin. Und auf jeden Fall, also ich kann, wenn ich Sportdirektor wäre bei einem Bundesligisten, würde ich mir so eine Quote auferlegen und wäre der Verein mit der höchsten Durchlässigkeit. Also nichts einfacher als das. Kaderplatz 23 bei den Profis, irgendeinen drin zu haben, weiß nicht, einen 32-jährigen Brasilianer, der 2 Einsätze im Jahr macht, den brauche ich nicht. Also, habe ich da lieber den U19-Spieler, dem ich diese Saison vielleicht irgendwie 180 Minuten gebe in Spielen, die schon entschieden sind. 70. Minute 4-0 für uns, gegen uns. Dann wird er reingeworfen und sammelt Spielzeit und ich weiß, dass ich seinen Marktwert steigere und baue mir dadurch noch ein profitables Geschäft auf. Also sowas funktioniert ja und in den Vereinen mit einer hohen Durchlässigkeit klappt sowas genauso. Und, es kommt noch dazu, das würde im Breitensport genauso funktionieren. Also jeder sagt, das Ziel unserer Nachwuchsarbeit ist, möglichst viele Spieler in unsere erste Mannschaft zu bringen. Und dann ist aber immer die Hoffnung, da ist jemand dabei, der zufällig so gut ist, dass er direkt in der ersten Mannschaft spielen kann. Das ist ja in der Realität nicht so. Also du vergleichst ja den 18-Jährigen mit einem 26-Jährigen auf seiner Spielposition, der schon 7 Jahre dieses Spielniveau spielt und auch 7 Jahre mehr Training, Erfahrung und so weiter hat und körperliche Entwicklung. Das ist ja völliger Quatsch. Aber Quoten, selbst auferlegte, halte ich für ein super probates Mittel, um die Diskussion und so die Prozesse zu verändern. Und ich würde von heute auf morgen Veränderungen merken. Also, was haben wir jetzt? Wir haben Oktober. Wenn ich das jetzt einführen würde, dann würde ich ja meine Durchlässigkeit für den Rest der Saison steigern. Und dann ist es so. Ich habe auch schon über Bonuszahlungen nachgedacht bei den Cheftrainern. Also ab einem gewissen Spielniveau, jetzt in der Kreisliga B brauchst du es nicht machen, wenn der Trainer kein Geld verdient, dann brauchst du ihm auch keine Bonuszahlung geben.
Da verdient er auch schon Geld.
Der ein oder andere, ja.
Aber ich kenne keinen, der kein Geld verdient in der Kreisliga B.
Ja, und dazu sagen, hey, wenn du x Spielminuten mit unseren U19-Spielern oder A-Jugend-Spielern voll machst diese Saison, dann bekommst du halt nochmal ein zusätzliches Monatsgehalt zum Beispiel. Und dass der dann die Jungs einsetzt, wenn er nämlich auf die Bank guckt und da sieht er halt den 30-Jährigen und da sieht er den 18-Jährigen, dass er halt auch eine persönliche Motivation hat zu sagen, ja okay, komm, scheiß drauf, ich werf den 18-Jährigen nochmal 20 Minuten rein. Und da ist es ein Monatsgehalt, das halt, keine Ahnung, 400 Euro sind in der Kreisliga B und bei den Profis werden es halt 800.000 Euro. Ich weiß aber, dass diese Anzahl an Spielminuten den Marktwert der Spieler um ein Vielfaches dieses Wertes steigert. Also für mich ein No-Brainer, eigentlich sowas zu tun.
Spannender Ansatz. Vielen Dank, Sakko.
Danke dir.
Ich hätte gesagt, machen wir einen Haken dran.
Ich hoffe, alle harmoniebedürftigen Zuhörer sind zufrieden mit dieser Folge.
Ihr dürft euch freuen, denn wir gehen am Wochenende wieder auf Videodreh. Es gibt Hallenvideos, die werden auch sehr, sehr schnell produziert, wurde mir versprochen. Heißt, ihr könnt die noch diese Saison nutzen und es gibt auch noch das ein oder andere Schmankerl dazu. Also dürft euch schon mal freuen. Wenn ihr Themen habt, die wir besprechen sollen, Feedback gerne wieder entweder an info@advance.football oder ihr schickt es an unsere Firmen-WhatsApp-Gruppe, gerne WhatsApp-Nummer, gerne auch eine Sprachnachricht. Ich glaube, wir machen tatsächlich mal eine gesonderte Feedback- bzw. Fragefolge zu anderen Sachen. Ich habe schon 5, 6 Leute, die mir wieder Sachen geschickt haben und dann können wir das in einer Tour abspeisen. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche und bis dahin alles Gute. Sakko, danke, dass du da warst.